Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Lynn, hast du mitgekriegt, dass der Papst Gandalf zitiert hat?
Natürlich habe ich das mitbekommen.
Und weißt du auch das Zitat?
Also ich weiß es nicht auswendig, zu meiner Schande kann ich es nicht nachzitieren, aber es geht natürlich darum, dass inhaltlich gesprochen, dass wir sozusagen den Bereich in unserem Leben oder die Zeitspanne unseres Lebens generell dafür nutzen sollten, Einfluss zu nehmen. Und die Welt zu einem besseren Ort zu machen für diejenigen, die dann noch kommen. Ich glaube, die Metapher des Feldes, das bestellt wird, spielt da eine Rolle. Aber ja, was ist das
sehr,
eigentlich, dass ich das nicht direkt
schön
zitieren kann? Das ist ja wirklich, enttäuscht mich selber.
Aber wie war das nochmal bei dir? Hast du die Bücher auch regelmäßig gelesen oder sind es
die
Filme?
Nee, ich bin über die Filme zu Herr der Ringe gekommen und die kann ich mitsprechen.
Und heute gehst du zur Filmmusik, ne?
Ja.
Ganz ehrlich, nächste Woche besprechen wir dann, wie es war.
Das machen wir auf jeden Fall. Im Vulkan. Josef, ich habe dir mal ein kleines Quiz mitgebracht zum und rund um den Bachmann-Preis. Weißt du, wer in diesem Jahr die Eröffnungsrede halten wird?
Nee. Ich rate mal, ja?
Ja.
Tidjan Sida?
Nein.
Okay.
Hat er nicht schon?
Der hat letztes Jahr gewonnen, deswegen
so rum, ja.
Ist ja manchmal so, ne? Aber
nein,
gut,
nein.
Die laden da auch extern ein. Erzähl mal.
Diesjährige Bachmann-Preisrede kommt von Helga Schubert, in der wir oder über die wir ja schon in einer Folge gesprochen haben. Und wir hatten auch schon darüber gesprochen, was Helga Schubert für eine Geschichte mit dem Bachmann-Preis verbindet. Denn sie gehörte von 1987 bis 1990 selbst der Jury an. Alle, die Folge kennen zu Helga Schubert, werden sich daran erinnern. Und 2020 hat sie mit ihrem Text Vom Aufstehen den Ingeborg-Bachmann-Preis erhalten. Mit 80 Jahren war sie damals die älteste
Preisträgerin.
Ja.
Schön.
Bereits 40 Jahre früher sollte sie selbst am Wettbewerb teilnehmen, das war 1980, aber damals hat sie die DDR-Kulturbehörde mit einem Ausreiseverbot belegt und sie konnte nicht teilnehmen. Also wirklich wieder Full Circle Moment hier irgendwie. Nächste Frage. Schätz mal bitte, wie viel der ORF für den Bachmann-Preis bezahlt.
Meinst du jetzt für die Organisation und so? Oder
also wie viel
du,
der ganze Bachmann-Preis kostet das zu machen, durchzuführen mit allen Aufwendungen?
Okay, 100.000.
500.000.
Okay.
Und damit ist der Bachmann-Preis teurer als der EFC. Weil es werden keine externen Dienstleister mitwirken, die bezahlen das alles intern. Das ist auch ganz lustig, irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, hat irgendein Sponsor diese Summe ausgeplaudert. Ich glaube, die Sparkasse dort unten, die da irgendein Preisgeld stiftet. Fand ich interessant, weil man sagt ja immer, Literaturveranstaltungen sind relativ günstig. Und ich hätte niemals gedacht, dass der EFC günstiger ist als der Bachmann-Preis. Aber gut, dass externe Dienstleister natürlich günstigere Angebote machen, weil als wenn man das alles im Haus des ORF in diesem Fall selber veranstaltet, ist auch klar. Letzte Frage zum Bachmann-Preis heute. Du darfst mal noch den Altersdurchschnitt der Teilnehmenden dieses Jahr schätzen.
Oh, 31.
Hast du dich auch ein bisschen verschätzt? Die jüngste Teilnehmerin dieses Jahr ist Derya Uzun. Die ist 1998 geboren und arbeitet gerade an ihrem Debütroman. Und die älteste Person, die liest, ist Wolfgang Popp, Jahrgang 1970. Der Altersdurchschnitt liegt damit bei 42 Jahren.
Okay.
Ich habe die Teilnehmer mal geordnet nach denen, über die es bei uns bereits Folgen gibt und denen, über die wir noch nicht gesprochen haben, mit dabei und Menschen, von denen wir begeistert sind, alle wissen, dass die uns fleißig hören, sind Ozan Zakaria Kiskinkilic, Magdalena Schrefel, Lena Schette, Kinga Tod. Außerdem dabei Slata Rochal, Fiona Sironic und Jovana Reisinger, über die wir noch nicht gesprochen haben, aber die wir, glaube ich, beide von Ferne bewundern und verfolgen. Ja, und bei allen anderen musste ich erstmal nachlesen. Wir haben Caroline Rosales, ist Kommunistin der Zeit und hat einige Sachbücher geschrieben, sowie einen Roman über einen MeToo-Fall in der Schlagerwelt. Gesche Heumann ist erfolgreiche Malerin und hat einen Roman über die Wiener Kunstwelt geschrieben. Also haben wir auch so ein bisschen Bezüge zu anderen Kulturbereichen. Und dann ist noch dabei die vielfach ausgezeichnete Diogenes-Autorin Seraina Kobler und noch einige Autoren, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, weil man braucht nicht 14 Namen aufzählen. Die Leute, die das interessiert, die gucken sowieso noch mal rein. Aber ich frage mich, gibt es jemanden, auf den du dich am meisten freust?
Naja, also ich glaube, ich freue mich schon sehr auf den Text von Lena Schette und bin da sehr gespannt, weil ich das Buch, das wir damals besprochen haben, sehr diesen autobiografischen Bericht über die Alkoholsucht des Vaters oder autofiktionalen einfach sehr gut geschrieben fand. Und ich mich aber frage, jetzt ist ja dieser Bericht abgeschlossen, das Buch war ja in sich komplett geschlossen. Das heißt, was kommt da sozusagen? Mhm, ne? Was ist das Thema? Womit beschäftigt sie sich? Ja. Wie ist es formal? Genau. Auf jeden Fall werden wir das bestimmt weiter im Blick behalten, ne? Und dann wahrscheinlich wieder nicht gucken. Oder guckst du dann?
Ich habe mal geguckt, wann das zeitlich alles stattfindet. Und
da bin ich im Urlaub.
Nee, das nicht. Das bin ich ja jetzt ab morgen. Aber ja, ich finde immer,
bedenkt,
es ist schon ein
bedenkt, die haben 500.000 Euro da investiert.
Ja,
dann kannst
da kann
du schon
auch
mal zugucken. Ne?
Kann man auch mal seinen kompletten Arbeitstag sausen lassen und zugucken. Ich habe überlegt, ob ich es einfach rund um die Uhr auf dem Fernseher laufen lasse. Und wenn ich halt gerade Kapazitäten habe, dann gucke ich richtig hin. Aber ich weiß es noch nicht. Ich finde es wirklich ein anspruchsvolles Programm. Aber was ich mir auf jeden Fall anschaue, ist die, im Nachgang anschauen werde, ist die Rede von Helga Schubert, weil wir beide haben an dem Abend, wo die Rede gehalten wird, was ganz Besonderes vor. Ich werde es noch nicht vorwegnehmen, alle, die gespannt sind. Wir haben nämlich wieder was für euch, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Das kommt dann nämlich, wenn es soweit ist. Und deswegen haben wir beide schon was vor an dem Tag der Eröffnung und ihr vielleicht auch. Aber mehr verrate ich nicht. Erst in den nächsten Folgen. Bleibt dran.
Guter Teaser, Lynn. Jetzt Lass uns noch zum Guardian kommen. Der hat eine neue Liste gemacht mit den 100 besten Romanen. Du weißt ja, sowas muss immer mal sein, weil das klickt sich anscheinend ganz gut. Und was sie aber gemacht haben, sie haben halt Autoren, Autorinnen, warte, ich guck mal, wie viele es sind, ob das hier steht, 172 und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, also vor allem aus dem Literaturwissenschaft und so weiter, gebeten, ihre besten, also die ihrer Meinung nach besten 10 Romane zu nominieren, so eine Reihenfolge zu erstellen, also 1 bis 10. Mhm. Dann haben sie das sozusagen gesammelt und dann, je nachdem, wo der Roman stand und wie oft ein Roman genannt wurde, daraus quasi dann diese 100er-Liste erstellt. Und ich fand das irgendwie ganz lustig, weil bevor die Liste rauskam, haben halt voll viele Autoren, Autorinnen schon auf Instagram so gepostet, das ist meine Top-10-Liste,
ja, das
ist meine.
An, ja.
Und das war dann irgendwie so, fand ich ganz interessant, so von Autoren, Autorinnen, die man irgendwie mag oder so, mal zu gucken, was lesen die so. Das finde ich immer ganz interessant, weil du ja dann auch so ein bisschen so nach Einflüssen suchst oder nach, ne, Verbindungen.
Ja.
Allerdings, was die Schwarmintelligenz angeht, bleibt es dann doch zumindest sehr klassisch. Also es gibt so ein paar Abweichungen, glaube ich, in den hinteren Feldern, wo man sagt, okay, da ist vielleicht in der Liste, die in einem anderen Magazin vor 50 Jahren erschienen ist, ist es dann doch ein bisschen offener, diverser oder so. Aber ich habe dir mal die Top 10 mitgebracht. Wenn du willst, kannst du auch mal gucken. Willst du mal raten, 3 Bücher, die auf der Top 10 stehen?
Und wie, du musst nochmal sagen, für das letzte Jahr oder Allgemeinen?
Weltliteratur, quasi die besten 100 Romane aller Zeiten
die
sozusagen.
Die besten 100 Romane aller
Und
Zeiten.
Und wie gesagt, diese Autoren durften immer 10 angeben. Mit ihrer Reihenfolge am Ende wurde was ausgerechnet quasi.
Pass auf, ich mach's jetzt so. Ich rate nicht, was ich denke, was andere drauf, also was diese Liste objektiv, also objektiv in Anführungszeichen, gebracht hat, sondern ich sag dir jetzt mal, was mir so spontan einfällt, was ich auf diese Liste packen würde und dann gucken wir mal, ob es Überschneidungen gibt.
Gut.
Moby Dick von Melville wäre bei mir mit drauf. Natürlich Mary Shelleys Frankenstein. Ich fürchte aber, dass die beiden da rausgekickt sind. Vielleicht sind sie auf der 100er-Liste mit drauf.
Sie sind auf der Liste mit drauf, aber sie sind nicht unter den Top 10.
Es ist ein Frevel. Gut, und dann hört es bei mir auch schon auf. Romane halt auch. Ne? Frag mich jetzt nach Lyrikbänden oder Essays oder irgendwie
Nein,
Erzählungen.
Das
es
darf
müssen
ich
Romane
nicht.
Sein.
Es müssen Romane sein.
Der Gott der kleinen Dinge von Arundhati Roy wäre bei mir mit drauf.
Mhm.
Jetzt habe ich 3 Romane. Ich lese wirklich nicht viele Romane, Leute. Herr der Ringe. Herr der Ringe wäre bei mir mit drauf.
Ich glaube, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das ist auf der Gesamtliste schon auch
das
drauf.
Das glaube ich, ja, das ist wichtig. Ach Gott, Twilight? Ich weiß.
Okay. Bevor das jetzt hier zu wild wird, weil Twilight steht ganz sicher nicht auf der 100-Liste der Romane aller besten Zeit. Gut, Nummer 1 ist, es ist natürlich auch eine sehr britische Liste, Middlemarch von George Eliot.
Oh, okay, da
ist auch wirklich
drauf kommen können.
Ist auch
ja.
wirklich ein gutes Buch, muss man sagen. Allerdings, hast du es mal gelesen?
Nee, aber
das
hast
ist so ein Buch. Doch, ich habe es gelesen und es ist ein extrem lang, man verbringt damit sehr, sehr viel Zeit und zwischendurch ist es auch Also so man ist halt lange so in dieser Welt und manchmal wird es auch sehr detailliert in den Beschreibungen, in den Gedanken. Aber irgendwie ist es trotzdem so ein Buch, wenn du das halt gelesen hast, wenn du dich da durchgearbeitet hast, dann bleibt es dir halt auch, ne? Dann hast du es irgendwie so bei dir. Dann Menschenkind von Toni Morrison auf Platz 2, das fand ich ziemlich sehr gut, aber auch sehr überraschend, dass das so weit vorne landet. Also, ne, da sieht man auch, dass Toni Morrison, das kannst du ja bestimmt auch bestätigen, dass in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, Toni Morrison wirklich in rasanter Geschwindigkeit auch direkt schon nach ihrem Tod mit weiteren Veröffentlichungen, Neuausgaben und so weiter, wirklich so, die hat einfach so einen richtigen Spezialplatz und auch schon zu Lebzeiten und auch sehr schnell nach ihrem Tod sozusagen so eine literarische Legendenstatus bekommen. Ne? Dann Ulysses auf Platz 3.
Josef, wieso komme ich auf sowas nicht?
Frage. Aber das ist nur dieses, wenn man halt aus dem Moment, ne, wenn man nochmal nachdenkt, Platz 4 ist Zum Leuchtturm von Virginia Woolf.
Das habe ich mir gedacht. Ich wollte gerade sagen, Virginia Woolf wird auch dabei sein. Als du meintest, das ist eine britische Liste.
Genau, also die ist mit Zum Leuchtturm.
Ja.
Dann Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Proust, was irgendwie gefühlt auch immer auf diesen Listen ist. Dann kommen jetzt 2, die werden dir auch was sagen, 6 und 7, Anna Karenina und Krieg und Frieden, direkt beieinander.
Die beiden wollte ich sagen.
Die sind immer drauf, ne?
Die sind immer drauf, wirklich.
Dann Jane Eyre, Stolz.
Und Emily Bronte.
Genau, ist es?
Ich glaube, Jane Eyre ist von Emily Bronte, ja.
Dann, also ich wusste gerade nur nicht, welche Vornamen,
eine der
welche
Bronte-Schwestern,
genau.
Ja.
Dann Stolz und Vorurteil und dann Madame Bovary.
Erstaunliche Liste. Viele Frauen für so eine Liste, finde ich.
Ja. Liegt halt auch daran, dass die den britischen Roman sehr stark mitgeprägt haben, ne? Würde ich mal so sagen.
Ja, und vor allem nicht nur das, also mitgeprägt haben, nicht weil es woanders keine gegeben hätte, keine Romane von Frauen, sondern weil sie Anerkennung bekommen haben. Dafür.
Ja, genau. Das genau, halt also so geprägt haben im Sinne von wirklich beeinflusst haben, also so die Jane Austen-Romane, die Bronte-Geschwister, die haben halt wirklich, die haben die Form des Romans mitgeprägt, auch Virginia Woolf mit ihrer experimentellen Form, ne? Also die hatten wirklich Einfluss, wie du sagst, und Anerkennung. Da auch. Ja, soweit ist es. Also wie gesagt, es ist schon relativ klassisch, aber ich habe irgendwie trotzdem wieder Bock gekriegt, so auch ein paar von diesen Klassikern dann doch nochmal zu lesen. Also weil ich mir immer so denke, also ich habe selten die Erfahrung gemacht, dass wenn man so einen Klassiker liest, dass man es dann nachher bereut und denkt, ach Gott, das war ja alles jetzt, also das hat ja uns heute nichts mehr zu sagen, oder weißt du, was ich meine? Dann wollten wir noch kurz auf den International Booker Prize eingehen. Wir waren ja das letzte Mal quasi noch kurz davor bei der Aufnahme.
Ja, ich
und
glaube,
jetzt wurde
eine,
er
Stunde
die, eine Stunde
bevor wir,
ne?
Also nachdem wir aufgenommen haben, wurde es bekannt gegeben und hat es deswegen nicht mehr in die Folge geschafft.
Genau. Du erinnerst dich, oder ich würde auch noch gerne unsere Zuhörer innen dran erinnern, Nachts ist es leise in Teheran und Lichtspiel waren beide nominiert. Und also als 2 deutsche Romane, die haben den Preis allerdings nicht gewonnen, ausgezeichnet wurde, und darüber hatten wir auch schon gesprochen, die Taiwanerin Yang Shuangxi und ihre Übersetzerin Lin King für die englische Übersetzung des Romans Taiwan Travelogue. Und ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst. Hast du das noch so ein bisschen im Kopf?
Ja, ich habe das noch präsent. Das ist ein Reiseroman.
Genau.
Und es geht um eine Reise, ich glaube, durch Japan zur Zeit des besetzten Taiwans.
Also es geht durch Taiwan.
Es geht durch Taiwan auch, aber
es geht durch
Taiwan von Japan.
Genau,
richtig?
Genau, ja, in den 30er Jahren, genau. Und sozusagen Kolonialmacht und lokale, das lokale Taiwan treffen aufeinander in Form von einer Autorin aus Japan, die eine Reise macht durch Taiwan und eine Übersetzerin dabei hat, eine lokale Übersetzerin. Und diese 2 Frauen, zwischen denen entwickelt sich so eine Liebesgeschichte, die aber gleichzeitig eben auch geprägt ist durch diesen kolonialen Riss, der da durchgeht und der dann auch ihre Beziehung schwer macht. Ich bin mal gespannt, wann das Buch bei uns erscheint. Und kann mir sehr gut vorstellen, dass wir es dann auch hier besprechen.
Das sollten wir. Die helle Kammer. So, lieber Josef, ich wollte mich heute eigentlich nur mit Leben und Werk der Literaturnobelpreisträgerin Gabriela Mistral beschäftigen, aber dann wurde alles unerwartet schrecklich, weil ich eine ganz besondere Quelle hatte. Meine liebe Schwiegermama hat mir nämlich vor einigen Jahren ihre Luchterhand-Sammlung von Literatur-Nobelpreisbüchern geschenkt. Das ist so eine weiße, leinengebundene Sammlung der Werke, die eben die Auszeichnung im Laufe der Jahre erhalten haben. Vorangestellt ist immer eine kleine Geschichte der Zuerkennung, also wie es dazu kam, dass eben jene Person ausgezeichnet wurde, eine Abhandlung zu Leben und Werk und eben die Verleihungsrede. Und danach fängt erst der eigentliche Text an. Und wenn ihr jetzt gar nichts vor Augen habt, was diese Reihe betrifft, dann schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Da haben wir auch ein Foto drin, da könnt ihr euch das mal anschauen. was da alles so Charmantes drinsteht, dazu komme ich dann noch. Aber ich will unsere Folge nicht damit beginnen, sondern mit der Autorin Gabriela Mistral. Hast du eigentlich irgendwas im Kopf, wenn du ihren Namen hörst?
Gar nichts, außer den Wind, den Mistral-Wind, aber der hat ja nichts mit ihr zu tun.
Aber der wird noch eine Rolle spielen.
Okay, sehr schön.
Also wir befinden uns in einem kleinen Dorf in den chilenischen Anden am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Gegend ist arm und dünn besiedelt und Jahrzehnte später werden Reiseanbieter damit werben, dass man von hier aus besonders gut die Sterne beobachten kann. Also Lichtverschmutzung quasi gleich null. Während Gabriela Mistrals Kindheit und Jugend, also von ihrem Geburtsjahr 1889 bis 1910, befand sich Chile in einer Phase tiefgreifender politischer Umbrüche und wirtschaftlicher Kontraste und extremer sozialer Ungleichheit. Sogar ein Bürgerkrieg hat das Land erschüttert und dieser Krieg forderte rund 6000 Menschenleben und endete mit dem Suizid des damaligen Präsidenten. Danach hat sich dann eine sogenannte parlamentarische Republik etabliert. Und diese Epoche war von politischer Instabilität, häufig wechselnden Regierungen und einer korrupten Elite geprägt. Vom Reichtum der Städte, der auch aufkam, auch wegen Bodenschätzen, bekamen die abgelegenen Bergprovinzen eigentlich nichts mit. Das Land in den Bergprovinzen wurde von mächtigen Großgrundbesitzern kontrolliert, die die Landarbeiter in extremer Abhängigkeit und Armut gehalten haben. Es gab kaum staatliche Schulen, kaum Straßen oder medizinische Versorgung. Und nahezu die Hälfte der chilenischen Bevölkerung war zu dieser Zeit nicht fähig zu lesen und zu schreiben. Und in dieser Zeit also ist Gabriela Mistral Kind. Ihr Vater ist Lehrer, beste Voraussetzung. Der verlässt die Familie allerdings, da ist sie gerade 3 Jahre alt. Sie hilft, wo sie kann und wird mit 16 bereits als Hilfslehrerin arbeiten gehen, um ihre Familie damit finanziell zu unterstützen. Man muss aber auch dazu sagen, dass alle Arbeiten, die sie verrichtet, wirklich schlecht bezahlt sind. Also wir reden hier nicht davon, dass die Familie dann Geld zur Verfügung hat, sondern die halten sich halt so über Wasser. Trotzdem wird die Kindheit immer ein Sehnsuchtsort für sie bleiben. In einer kurzen Biografie, die Jorge Edwards zu diesem Band beigesteuert hat, heißt es auf Seite 28, es gibt ein Zitat dazu: Jedenfalls dachte sie immer gern an ihre Jugend in El Quí zurück. Das unbedeutendste Tagesereignis genügte, Erinnerungen wachzurufen. Das Brot auf dem Tisch, der Anblick von Salz, die Gebärde eines zum Trinken auffordernden Menschen. El Quí ist übrigens der Name dieses Tals, in dem sie dort lebt. Das ist ein ganz schmales Tal zwischen Bergen, sehr übersichtlich. Die Bildung und finanzielle Unabhängigkeit wird neben der Dichtung ihr wichtigstes Anliegen. Und man sieht ja anhand dieser Biografie auch schon, warum. Sie hat mal gesagt: Ich war Lehrerin, bevor ich Dichterin war. Ich schrieb, um zu lehren, und ich lehrte, um frei zu sein. Ja, und während andere also arbeiten müssen, um sich das Schreiben leisten zu können, ist eben ihre Arbeit nicht nur den finanziellen Umständen geschuldet, sondern immer auch Selbstzweck. Und deswegen erzähle ich diesen Bereich ihres Lebens hier und heute auch mit, weil sich das einfach überhaupt nicht trennen lässt. Sie beginnt zu schreiben und veröffentlicht ab 1905 in verschiedenen Zeitschriften. 1909 wird dann ein Wendepunkt in ihrem Leben. Ihre große Jugendliebe, der Bahnangestellte Romelio Ureta, nimmt sich das Leben. Manche Quellen behaupten, sie hätte dadurch erst mit dem Schreiben begonnen und versuchen, diese Liebesgeschichte zum Mythos zu stilisieren, was sie nicht ist. Die beiden hatten auch vor dem Tod dieses Mannes 5 Jahre kaum Kontakt. Also es ist so auch ein bisschen die Frage, ist das hier wieder so eine Art Stempel, den man hier einer Frau gibt, dass es einen Mann im Leben braucht, der das Schreiben entscheidend beeinflusst hat. Wir werden uns ihre Texte dann noch angucken und da geht es viel um große Emotionen. Aber zumindest würde ich diese Bedeutsamkeit dieser Liebesgeschichte immer mit Vorsicht genießen.
Erinnert mich ein bisschen an dieses Zitat, war das von Virginia Woolf, glaube ich, das ich neulich in einem anderen Kontext gelesen habe, das so sinngemäß ging: Frauen dürfen gerne denken, aber bitte nur über Männer.
Ja, so ungefähr, genau. Sie hat 1914, also auch hat es noch eine Zeit gebraucht, die Sonetos de la Muerte veröffentlicht, die Sonette des Todes, und diese Gedichte werden sie schlagartig berühmt machen. Sie verarbeiten ihren Schmerz mit einer für die damalige Zeit fast skandalösen Intensität, und es ist eben auch der Schmerz der unerfüllten Liebe. 1921 wurde sie Schuldirektorin an einer der renommiertesten Schulen für höhere Töchter in Santiago de Chile und ihr lyrisches Hauptwerk Desolación, Verzweiflung, erschien 1922 und hat sie dann schon als etablierte führende Stimme Lateinamerikas gesetzt und bekannt gemacht. Im selben Jahr hat die mexikanische Regierung sie eingeladen, das dortige Schulsystem nach der Revolution neu aufzubauen. Ein Meilenstein auch für ihre pädagogische Karriere, an der sie also auch immer weiter gearbeitet hat neben dem Schreiben. Es folgt ein Leben als Nomadin. Sie ist Diplomatin und Konsulin, reist in dieser Funktion nach Europa und in die USA. 1924 dann ein neuer Lyrikband, Ternura, Zärtlichkeit. Ihre Lyrik wandelt sich und widmet sich hier jetzt thematisch vor allem Schlafliedern und der Welt der Kinder. Ihr eigener Wunsch nach einem Kind ist unerfüllt geblieben. Und sie war aber immer voller Liebe für Kinder und voller Fürsorge. Und das ist auch Teil dieser Gedichte. Und ich finde es auch jetzt schon so ganz interessant zu sehen. Das ist nämlich, glaube ich, ziemlich prägend für ihr Werk, auch wenn man sich das von außen so aneignet, dass also sie immer mit diesen großen Worten auch ihre Texte überschreibt. Die Sonetten des Todes, Verzweiflung, Zärtlichkeit, auch die Gedichte selber, wir kommen da noch drauf, haben meistens, nicht immer, aber meistens so Einwortüberschriften, Ekstase zum Beispiel oder gemartert. Das ist alles schon, da versteht man das auch ein bisschen besser mit dieser Gefühlsbetontheit, die eben so ein bisschen skandalös war, also das so nach außen zu tragen. 1933 trat sie in den chilenischen Diplomatendienst ein und übernahm die Leitung des Konsulats in Madrid. Also auch das Teil ihrer Reisen und ihrer politischen Karriere. Und im selben Jahr adoptierte sie ihren Neffen Juan Miguel. Über die Umstände habe ich nichts rausgefunden, aber ich kann mir vorstellen, dass eine Frau, die selbst gerne Mutter geworden wäre und immer für Kinder gesorgt hat und sich für sie eingesetzt hat, auch hier aufgeht in dieser Rolle als Mutter ihres Neffen. In den folgenden Jahren vertrat sie Chile, ihr Heimatland in Brasilien, in Spanien, in Portugal und in den USA und hat sich in der Zeitung El Mercurio auch in den 30er Jahren für eine gerechte Landverteilung ausgesprochen zugunsten der landlosen Bauern im Tal des Rio Elqui, aus dem sie eben stand. Und wir erinnern uns auch, dass bereits in ihrer Jugend dieses Tal davon geprägt war, dass wenigen das Land gehört hat und die Bauern in ärmlichen Verhältnissen dieses Land bewirtschaften mussten. Also das sind auch Zustände, die sich nach wie vor halten. Später nahm sie ihren Neffen auch bei sich auf und hat dann 1938, wo die beiden eben schon zusammengelebt haben, mit Tala, auch wieder so ein Einwortbegriff für ihren nächsten Gedichtband, zu Deutsch Rodung, neue Lyrik vorgelegt, wo sie stilistisch so ein bisschen zu den indigenen Wurzeln der Natur Südamerikas zurückgekehrt ist und sich dieses Thema mehr und mehr angeeignet hat und sich auch ein bisschen, auch wenn sie sozusagen selber gar nicht diese Herkunft hatte, sich dem so ein bisschen thematisch angenähert hat. Während des Zweiten Weltkriegs hielt sie sich im brasilianischen Petropolis auf, wo sie das Ehepaar, du wirst sie kennen, jeder kennt sie, Lotte und Stefan Zweig, kennengelernt hat. Mit den beiden hat sie bald eine enge Freundschaft verbunden. Und dann erleidet sie wieder einige Schicksalsschläge, denn 1942, du weißt das, haben sich die Zweigs das Leben genommen. Und im Jahr darauf nimmt sich auch Mistrals Adoptivsohn das Leben mit nur 18 Jahren. Und den Schmerz über diese und andere Verluste, also beginnend mit diesem Mann oder dem Jungen in ihrer Jugend, dem Sohn später und dann eben den befreundeten Zweigs, die stecken in vieler ihrer Gedichte. Das Besondere an diesen Gedichten, in denen sie diese Suizide behandelt, ist, dass sie thematisch nie moralisch verurteilt. Sie ist sehr gläubig und die Gesellschaft und die Kirche ächten die Suizidenten, aber sie antwortet darauf nur mit bedingungsloser Liebe und Hingebung und auch mit dem Motiv der Vergebung in den Gedichten. Sie erhält im November 1945 den Nobelpreis für Literatur und in diesem Jahr ist natürlich sie immer noch von tiefer Trauer geprägt über die Verluste. In den letzten Lebensjahren hat sie mit der US-Amerikanerin Doris Dana zusammengelebt, ihre Lebensgefährtin und auch Nachlassverwalterin später, denn Gabriela Mistral starb am 10. Januar 1957 in New York an Krebs. Und besonders interessant, auch wenn ich finde, dass im Vergleich zu anderen Literatur-NobelpreisträgerInnen relativ wenig über sie so zu recherchieren ist, vor allem im Deutschen, also klar, im Chilenischen und so weiter findet man mehr, aber was klar ist, sie war eine sehr komplexe Persönlichkeit, das hatte ich schon gesagt, tiefgläubig, aber kirchenkritisch. Sie war eine Ikone der Mutterschaft, die gezeigt hat, dass Fürsorge nicht an eigene Kinder gekoppelt sein muss. Auch eine sehr, sehr wichtige Perspektive, finde ich. Und sie war Lehrerin und hatte immer Hoffnung gefunden darin, dass allen Kindern Bildung zuteil wird und soziale Gerechtigkeit. Sie hat die Mädchenbildung in Lateinamerika mitreformiert und hat Teile ihres Nobelpreisgeldes für die Schulbesuche mittelloser chilenischer Kinder gespendet. Ja, und über diese Frau und ihr Schaffen wurde natürlich rund um die Verleihung des Nobelpreises viel gesprochen. Beginnen wir einfach mal mit dem ersten Satz, den der Kulturattaché an der schwedischen Botschaft in Paris, Kjell Strömberg, aufgeschrieben hat, als er die kleine Geschichte der Zuerkennung des Nobelpreises an Gabriela Mistral nachvollziehen wollte für diesen Band. Und dann sagst du mir mal, wie wir das finden. Eigentlich hätte der Nobelpreis des Jahres 1945 an Paul Valéry fallen können oder müssen.
Ja, naja, finden wir scheiße, ne?
Das ist eine Ansage, oder?
Ja.
Du schlägst das Buch auf, das ihr zu Ehren erschienen ist, und das ist der erste Satz. Und es ist so, okay, es wird besser, denkt man sich.
Ja, hofft man, ne?
Ja,
dass dann so
man
kommt. Aber wir haben noch was Besseres gefunden als
richtig
diesen Franzosen.
Pass auf, das geht eine ganze Seite lang um Valéry. Am Ende der ersten Seite geht es dann um Stefan George, der auch im Gespräch war für den Preis. Also es war so ein bisschen so, na gut, Valéry, dann oder den oder beide zusammen, dann stirbt Valéry. Und am Ende der zweiten Seite dieser Abhandlung, die wirklich nicht so lang ist, darf es das in der Geschichte des Nobelpreises um Gabriela Mistral endlich auch mal um Gabriela Mistral gehen. Valéry ist tot, endlich ist, Zitat, der Weg frei für die chilenische Dichterin. Also, man mag es ja kaum glauben. Es geht aber noch weiter. Der Mann, der hier schreibt, sagt, dass die Chilenen Gabriela Mistral so arg beworben und empfohlen haben, dass es beinahe schon drohend empfunden werden musste. Also es ist offenbar bedrohend, wenn Literaturgesellschaften und Kulturinstitutionen eine Dichterin mit den Worten, ich zitiere, erhaben, stark, intellektuell und moralisch kraftvoll bewerben und sie als die größte Dichterin aller Zeiten bezeichnen. Da muss man gleich mal ein bisschen abbügeln, nicht, dass das hier noch zu euphorisch wird. Also es scheint fast, wenn man das liest, als wäre das Komitee um den Nobelpreis nur deshalb den Empfehlungen gefolgt, weil quasi keine andere Wahl bestand, nachdem Valéry tot war und so aggressiv Werbung betrieben wurde. Puh, es wird dann leider nicht besser mit der Beschreibung ihrer Arbeit. Wir hören noch mal rein. Es geht um Desolation, ihr Hauptwerk Verzweiflung, das hatte ich schon angesprochen. Sie schildert darin ihre ersten Liebeserfahrungen, die enttäuschte Leidenschaft einer kleinen Lehrerin zu einem hübschen, aber flatterhaften Eisenbahnangestellten, der sie verlässt, bevor sie das Glück der Mutterschaft erleben durfte. Noch in zwei oder drei weiteren Gedichtsammlungen drückt sich ihre Verzweiflung aus, doch fand sie in der mütterlichen Fürsorge, die sie den Kindern unzähliger vom Schicksal mehr verwöhnter Schwestern widmen konnte, einen Ausgleich. Die arme kleine Lehrerin, die also selbst keine Kinder bekommen hat von diesem flatterhaften Eisenbahnangestellten. Wirklich, Josef, ich lache, aber
es ist das Lachen aus Entsetzen quasi.
Es ist das Lachen aus Entsetzen und Ungläubigkeit. Gut. Sie trifft dann auch selbst, Gabriela Mistral trifft selbst Valéry, von dem hier dann wieder die Rede ist. Nochmal, da steht, dass er sie würdigt. In ritterlichem Wohlwollen, im väterlich-ritterlichen Wohlwollen hat Paul Amery auch Gabriela Mistrals Arbeit gewürdigt.
Valéry.
Ja, genau.
Ja.
Da habe ich schon im Strahl gekotzt. Aber dann geht's wieder eine halbe Seite nur um diesen Mann. Und dann kommt raus, dass der zum Zeitpunkt dieses ritterlich-väterlichen Wohlwollens kein einziges ihrer Gedichte gelesen hatte. Also die Liste der Aufreger in diesem Text ist lang. Es wird dann noch was behauptet, sie habe nämlich ihr Pseudonym Gabriela Mistral zu Ehren des Literaturnobelpreisträgers Frédéric Mistral zugelegt. Dabei gibt es ein Zitat von ihr, sie sagt nämlich selber, als Kind hatte ich eine tiefe Andacht zum Erzengel Gabriel und von ihm legte ich mir den Namen zu, Gabriela. Mistral, das ist der Name des heftigen Mittelmeerwindes. Denn ich werde immer und ungewöhnlich stark von den Elementen angezogen, überhaupt von allen Kräften der Natur. Aber klar, natürlich ging es wieder nur um einen Mann. Das ist jetzt nicht mehr ihr Zitat, das habe ich jetzt gesagt, weil ich mich wirklich frage, what the hell is going on here? Dann geht es danach um die Würdigung nach der Verleihung des Nobelpreises und darum, dass nur Schweden in der Presse ausführlich dazu berichtet hat. Und auch hier gibt es einen schönen Unterton. Das habe ich dir natürlich oder will ich dir nicht vorenthalten. Ich will mich ja nicht alleine aufregen. Während Schweden also ausführlich kommentiert, was da so los ist, rund um Gabriela Mistral steht hier, die meisten Länder unseres alten Kontinents hatten zu dieser Zeit gewiss ganz andere Sorgen. Und die Blätter, die damals herauskamen und aus Papiermangel dünn geworden waren, konnten bei einem zu anderen Zeiten aufsehenerregenden Ereignis nicht länger verweilen. Und da kann man vielleicht noch so mitgehen, es war 45, es war nach dem Krieg, es war wirklich eine schwierige Zeit, aber es geht natürlich noch weiter. Umso überschwänglicher waren die der göttlichen Gabriela gewidmeten Artikel in den großen und kleinen Zeitungen von ganz Lateinamerika. Göttlich ist hier uns in Anführungszeichen gesetzt. Hier floss der Enthusiasmus in Strömen über ganze Seiten dahin. Einige verglichen sie mit der Sapo, andere mit der heiligen Teresa von Avila. Allerdings geschah es auch zum ersten Mal, dass dieser Erdteil mit einem Nobelpreis geehrt wurde. Also alles, was gut ist, wird danach immer so ein bisschen abgeschwächt durch so einen kleinen Seitenhieb. So, na, lass die sich mal freuen, die hatten ja das Vergnügen noch nicht. Und ich fand es so herablassend.
Voll, auch gegenüber den Leuten in Lateinamerika ja. Noch zusätzlich, ne? Also sozusagen ja. So in alle Richtungen einfach so richtig herablassen nach dem Motto, kannst froh sein, dass wir dir den Preis gegeben haben. Du hast ihn eigentlich ja. Nicht verdient und so. Und wir wissen auch nicht genau, wie du hergekommen bist, aber was ich nur denke, wenn du das alles erzählst, dann wundert man sich irgendwie nicht, warum sie zu den vergessenen Nobelpreisträgern hier in unserer Folge gehört, Trägerin, wenn man sich, ich musste gerade dran denken, ich glaube 47 oder so hat Camus den Nobelpreis gekriegt. Und wenn du überlegst, wie seitdem über ihn gesprochen wird, also ne, und wie sozusagen seine Erinnerung lebendig gehalten wird mit immer neuen Biografien und Texten und so, ich will gar nicht das abwerten, aber ja. Wenn du dann merkst, dass hier schon bei der Preisverleihung und direkt um den Preis rum, der ja nun mal diese hohe Auszeichnung ist, schon so geredet wird, dann wundert man sich nicht, warum das dann heute nicht, dann ist es, oder sagen wir mal so, dann gibt es wie so eine klare Linie zu heute, wo du sagst, ich gebe das im Internet ein und finde in Deutschland fast nichts über sie.
Ja, ganz genau so ist es nämlich. Und ich komme jetzt zu etwas, was über sie gesagt wurde, weil du fragst dich sicher auch, okay, warum reden wir jetzt darüber? Man könnte auch sagen, ja, das ist halt hier ein alter Hut von gestern, lass die Leute doch 1945 so reden. Aber erstens, wie du gerade gesagt hast, steht es in der Tradition des Vergessens, also direkt schon mal klarzumachen, an die Frau muss man sich nicht erinnern. Und es wird auch noch jetzt etwas über sie gesagt, auch in der Rede zur Verleihung, dass auch heute und schon immer über Frauen gesagt wird. Pass auf. Der Kritiker Stan Selander wird zitiert, der Mistral faszinierend findet, weil sie in seinen Augen eine Mischung aus heiliger Jungfrau mit Kind und heidnisch grausamer archaischer Liebesgöttin ist. Also, jetzt sind wir doch wirklich an einem Punkt, wo wir merken, das hat ein System. Das ist genau diese Aufspaltung, in denen Frauen ausgesetzt sind. Sie sollen also sie können entweder heilige Jungfrau sein oder irgendwie ne, sexuell verfügbar quasi. Und zumindest ist Gabriela Mistral jetzt beides. Sie ist Liebesgöttin und heilige Jungfrau mit Kind. Total faszinierend. Wow. Dann kommen wir zur eigentlichen Rede, zur Verleihung. Die hat der Dichter Hjalmar Gullberg gehalten. Und er stellt dann auch selber fest, dass diese Rede ganz schön kurz ausfällt dafür, dass sie so eine weite Reise hierher hatte. Also wirklich herablassender kann man nicht sein. Aber er gratuliert der, Zitat, kleinen Lehrerin ganz herzlich. Ganz herzlich. Eine Frau, die ein Bildungssystem reformiert hat, ist eine kleine Lehrerin. Und der letzte Satz im Vorwort dieses Bandes lautet dann, um auch jetzt noch die letzten Zweifel daran zu beseitigen, dass Mistral den Preis aus reiner Herablassung erhalten hat, wie folgt. Pass auf. Der letzte Satz. Eigentlich erwarte man nun, sie werde irgendwohin als Botschafterin entsandt, doch begnügte sie sich mit der Ernennung zum Generalkonsul in Los Angeles, wo sie am Meeresufer ein kleines Grundstück erworben und mit dem Betrag des Nobelpreises ein Haus für ihren Lebensabend gebaut hatte. Also, ja, was sagen wir dazu? Ich bin es war, also ich war dankbar einerseits für die Informationen in diesem Buch und dafür, dass hier ihr gesamtes Werk abgedruckt ist. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich kann das so nicht übernehmen. Ich will es aber auch nicht erwähnen, weil es in einer langen Tradition dessen steht, wie über Frauen gesprochen wird. Ich habe mir aber gedacht, wir beenden diese Folge auf gar keinen Fall mit diesen Worten, sondern wenden uns nochmal ihren Texten zu. Wir haben jetzt noch nicht so viel über diese Texte gehört. Sie hat auch Prosa geschrieben, berühmt geworden ist sie für ihre Gedichte. Sie wendet sich der Natur und der Lyrik und Kultur Lateinamerikas zu. Und obwohl sie den Nobelpreis eben speziell für die Lyrik erhalten hat, gibt es eben auch ein großes Prosawerk zu entdecken. Und sie hat sogar eine eigene Prosaform erschaffen, die sogenannten Recados, so Botschaften. Das sind so kürzere Texte. Und ich habe jetzt hier dieses Buch gelesen, nachdem ich mich durch dieses ganze herablassende Intro gearbeitet habe, gekämpft habe, muss man sagen. Und ich habe jetzt hier dir mal so ein paar Gedichte mitgebracht oder Ausschnitte aus Gedichten, damit du etwas hörst von dem Ton, der sie ausmacht und von der Kraft auch ihrer Sprache.
Wie ist es denn sonst außerhalb dieses Bandes? Weißt du das um die Besetzung bestellt? Gibt's Übersetzungen von ihr?
Ja.
Eigene Band? Das gibt's
ja,
schon. Also man kann sie schon auf Deutsch
man
lesen.
Man kann sie auf Deutsch lesen.
Und entdecken.
Genau, und es ist einfach so, dass es ist, glaube ich, so, dass nach meiner Einschätzung von der Prosa nicht so viel verfügbar ist und eben auch von ihrem Lebenswerk. Also es gibt ja über sehr viele Literatur-NobelpreisträgerInnen Arte-Dokus überhaupt, dass man mal so wirklich eine Berichterstattung finden kann oder dass dieses Andenken so hochgehalten wird. Da bin ich bei ihr, also wirklich fand ich bemerkenswert, wie wenig es da gibt. Wir hören mal rein. So lange schon kaue ich Finsternis wieder, dass ich nicht weiß, wie das Glück ich von Neuem erlerne. So lange schon trete ich auf Lava, dass meine Füße den Flaum vergaßen. Seit Jahren beißen meine Zähne die Wüste und meine Heimat heißt Durst. Und sie wurde ja auch mit Teresa von Avila ein bisschen in Verbindung gebracht. Also es geht ja auch viel um Mystik, um Gotteserfahrung. Und deswegen dachte ich mir, ich bringe dir noch den Anfang von Ekstase mit. Senk jetzt, Christus, mir die Lider. Leg mir raureif auf den Mund. Alle Stunden sind überzählig, alle Worte gesagt. Er sah mich an. Wir blickten uns beide an, lange und schweigend, die Pupillen starr wie im Tode, das Weiße entsetzten, das die Gesichter bleicht. Die dem Erlöschen nahe, schimmerte auf unserem Antlitz. Nach diesem Augenblick nichts bleibt. Es ist übrigens so, dass man Teile dieser Reihe über die Literatur-NobelpreisträgerInnen auch archivarisch bekommt. Die wird nicht mehr herausgegeben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt nicht wegen der kulturellen Einordnung des Werks in diesem Fall, aber das lohnt sich schon allein deshalb, weil mal hier wirklich eine große Textauswahl drin ist und die sind als sehr hochwertig gestaltet. Hier sind auch so Drucke drin. Das ist ganz schön. Ich werde das auch mal fotografieren, dass du davon dann mal einen Eindruck hast. Und sie war eben nicht nur selber sehr begeistert von Kindern, sondern hatte auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter. Also diese Familienbande, diese Frauengeneration waren sehr stark und es gibt auch ein Gedicht, das heißt Meine Mutter. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das lese ich dir mal vor. Winzig klein war meine Mutter, wie der Pfefferminzstrauch, das Gras. Kaum warf sie Schatten auf die Dinge, kaum. Die Erde liebte sie, weil sie ihr leicht war, weil sie ihr zulächelte im Glück wie im Leid. Die Kinder liebten sie und die Alten und das Gras und das Licht, das Anmut liebt und sie sucht und ihr schmeichelt. Ihretwegen ist es wohl, dass ich liebe, was nicht nach stolzer Höhe strebt, was schweigend spricht, niedriges, breitästiges Gewächs und der Geist des Wassers. Es geht dann noch eine Weile so weiter, aber hier klingt schon was an, was man auch über sie gesagt hat, dass sie extrem bescheiden gewesen ist. Und mir scheint hier, dass man ganz gut merkt, dass das schon von der Mutter so mitgegeben wurde. Und ich würde sagen, dass wir noch einmal in in das reinhören, was sie, sie hat ja diesen Band geschrieben, auch wo es sehr um die Liebe zu den Kindern geht. Und da habe ich dir auch noch eins mitgebracht. An mich geschmiegt. Fällchen meines Fleisches, in meinem Schoß von mir gewebt, frierendes Fällchen, schlafeng an mich geschmiegt. Das Rebhuhn schläft im Klee, hört, wie sein Herz klopft, ungestört von meinem Atem, schlafeng an mich geschmiegt. Mein zitterndes Gräschen, erstaunt, dass es lebt, löst dich nicht von meiner Brust, schlafeng an mich geschmiegt. Weil ich hab alles verloren, hab Angst, ich vor dem Schlaf, fall nicht aus meinem Arme, schlafeng an mich geschmiegt.
Was vom Tage übrig blieb. Lynn, ich musste vorhin jetzt, als du das so schön erzählt hast mit Gabriela Mistral, und ich bin sehr froh, dass du die mitgebracht hast und dass wir auch diese Reihe immer wieder mal beleben, weil man ja schon merkt, dass da oft welche verloren gegangen sind, durchgerutscht sind, sage ich mal, in der Literaturgeschichte, wo es unfair ist und wo es auch einfach sinnvoll ist und interessant, sich wieder mit denen zu beschäftigen. Ne? Deswegen bin ich auch sehr froh, dass du sie mitgebracht hast. Und ich musste aber währenddessen schon immer an die Person denken, über die ich jetzt reden möchte, nämlich Rachel Carson, weil es gibt extrem viele Parallelen, was die Lebensumstände und die beruflichen Orientierungen und so angeht. Deswegen, ja, ich werde dir diese Biografie jetzt erzählen und vielleicht wirst du an der einen oder anderen Stelle auch denken, oh, das ist ja relativ ähnlich. Rachel Louise Carson wird am 27. Mai 1907 in Springdale, Pennsylvania geboren. Das ist eine ziemlich stark industrielle Region, noch zu der Zeit, als Industrie wirklich noch so diese Schwerindustrie und Umweltschutz gibt es quasi, ist quasi nicht existent. Das heißt, Luft und Wasser sind verschmutzt, es stinkt dort die ganze Zeit. Aber so ist es halt, so kennst das Kind, so lernst das Kind kennen. Die Mutter Maria ist aus gutem Haus, zu der hat sie zeitlebens eine sehr gute Verbindung und die Mutter hat als Klavierlehrerin gearbeitet, bevor sie sich dann hauptsächlich so dem Haushalt widmet, und der Vater ist Gelegenheitsarbeiter und kein besonders gutes Vorbild. Dazu gibt es zwei ältere Geschwister, den Bruder Robert und die Schwester Marian, und die Liebe zu ihren zwei großen Lebensthemen ist bei Carson früh ausgeprägt, und das ist die Natur und die Literatur. Die Familie lebt in relativer Armut, weil der Vater halt immer nur so ab und zu mal arbeitet und nicht viel Geld reinbringt.
Kennen wir ja jetzt schon.
Genau. Aber sie wird in ihren Themen Natur und Literatur von der Mutter früh gefördert. Also die Mutter bemüht sich da so ein bisschen drum, Rachel Carson da immer wieder zu unterstützen. Noch während der Schulzeit gewinnt sie erste Schreibwettbewerbe und schließt die Highschool als Klassenbeste ab. Sie bleibt auch eine Überfliegerin, was das Akademische angeht. 1925 erhält sie ein Stipendium. Das heißt, vor fast genau 100 Jahren hat sie am Pennsylvania College for Women studiert. Und auch hier gibt es wieder ihre zwei Interessen, die so ein bisschen fast schon miteinander konkurrieren oder sie beide sozusagen nicht loslassen. Sie beginnt nämlich Englisch im Hauptfach zu studieren und nach 3 Jahren wechselt sie dann aber zu Biologie, weil sie sozusagen, und da musste ich eben auch an Gabriela Mistral denken, die Biologie ist nicht einfach nur so, das muss ich halt machen, ich muss irgendwas Richtiges machen, damit ich schreiben kann, sondern das ist wirklich ein Lebensthema für sie so. 1932 macht sie ihren Masterabschluss und bekommt ihre erste Vollzeitstelle bei der US-Fischereibehörde. Und ihr Chef dort erfährt, dass sie gut schreiben kann und beauftragt sie dann damit, Texte über die Themen der Behörde zu schreiben. Das heißt, sie schreibt so Broschüren für die Öffentlichkeit und Texte für Radiosendungen auch, weil das halt damals noch so, also ne, man hat ja nicht das Internet, um seine Präsenz als Behörde zu machen. Das heißt, man schreibt für Radio, für kleine Heftchen und so weiter. Und sie kommt dadurch eben sehr viel in Kontakt mit den Experten, mit den Laborarbeitern, mit den Fischern und redet mit dem, betreibt Feldforschung und schreibt dann eben über die verschiedenen Themen. Dazu kommt, dass sie erste Zeitungsartikel veröffentlicht, weil es gibt hier so eine Überschneidung. Einerseits gibt es die Sachen, die sie für die Behörde eben sowieso schreibt, und andererseits gibt es Themen, die sich dadurch rund um Umwelt ergeben, die sie beschäftigen, und dann schreibt sie eben auch noch journalistisch. Und das führt dazu, also sie schreibt unter anderem über Flussverschmutzung, über Überfischung, die Probleme von Dammbauten, also einfach wirklich so Umweltthemen, die aber damals noch gar nicht so en vogue sind. Und diese Artikel führen aber dazu, dass der Atlantic sie unter Vertrag nimmt, und von da an arbeitet sie eigentlich regelmäßig als Journalistin und als Wissenschaftlerin eben in der Behörde weiter. Privat gibt es zwei Tragödien. 1935 stirbt plötzlich ihr Vater und kurz darauf auch ihre Schwester Marianne. Und weil der Bruder sich nicht um die Familie kümmert, fällt diese Aufgabe eben Rachel zu und sie nimmt sich ihre älter werdenden Mutter an. Also die wohnt dann von da an bei ihr. 1941 erscheint ihr erstes Buch Under the Sea Wind und das wird ein Teil von einer Trilogie, drei Bücher übers Meer oder über Ozean. Genau. Carson schreibt darin über das Leben eines Seevogels, eines Fischs und eines Aals. Und das Besondere ist, sie mixt wissenschaftliche Fakten mit poetischen Beschreibungen. Das heißt, fühlt sich auch in die Tiere ein, über die sie schreibt, hat aber eben trotzdem diesen wissenschaftlichen Hintergrund und auch eben viel geforscht und recherchiert für dieses Buch. Nach dem Buch geht ihre Karriere in der Fischereibehörde aber weiter erstmal. Sie wird zur Gewässerbiologin befördert. Und zieht dann immer wieder gemeinsam mit ihrer Mutter, die sie ja jetzt hat, um.
Die sie jetzt hat, wie so ein.
Also, die sie jetzt bei sich hat, ne? Ja, so klingt das auch immer in den Beschreibungen, ne? Aber stimmt. Ja. Arbeitet in Chicago, in Washington, in Maple Spring, in Maryland. Also, es gibt immer wieder diese Umzüge. Aber die beruflichen Abläufe bleiben mir gleich, würde ich mal sagen. Also, sie geht immer in die Natur, besucht Tierschutzgebiete, Naturparks und schreibt dann für ihre Behörde darüber. Oder recherchiert eben teilweise Material auch für ihre Bücher. 1953 erscheint The Sea Around Us, der zweite Teil dieser Ozean-Trilogie. Und jetzt kommt die nächste Aufgabe auf sie zu und auch da musste ich wieder an Gabriella Mistral denken, denn ein Jahr zuvor hat Marjorie, die Tochter ihrer verstorbenen Schwester, einen unehelichen Sohn geboren und es kommt zum nächsten Todesfall. 1955 stirbt diese Marjorie und Rachel Carson zieht ihren vierjährigen Neffen von da an als ihren eigenen Sohn auf und hat den dann quasi noch zu Hause mit der Mutter.
Weiß man eigentlich mehr, warum die alle sterben? Sind das ganz unterschiedliche Zufälle oder gibt es da Krankheiten in der Familie?
Es gibt tatsächlich nicht so viel. Also ja. ich hab auch nicht so viel gefunden, aber ich glaube, es sind Krankheiten, also ja. Ne, so hauptsächlich. Und zu der Zeit, also sie lebt jetzt mit ihrer Mutter, die schon ziemlich betagt ist und die sie auch total liebt, aber für die sie halt die Verantwortung hat und diesen vierjährigen Neffen hat sie jetzt auch noch. Und zu der Zeit kündigt sie dann ihren Job bei der Behörde und auch aus dem Grund, weil sie die Entscheidung der Behörde offener kritisieren gerne möchte. Also ne, so sie ist so ein bisschen gebunden natürlich in der Behörde, dass sie da nur den Leitlinien folgen kann. Und das möchte sie halt nicht, weil sie diese Umweltthemen und auch die Umweltverschmutzung und so halt wirklich umtreiben und sie dann auch sagen möchte, was sie dazu denkt oder was sie davon hält. Sie veröffentlicht das Buch The Edge of the Sea und das ist der dritte Teil ihrer Meerestrilogie, die ist damit abgeschlossen. Ich hatte ja schon gesagt, die Umweltprobleme in den 50er und 60er Jahren in den USA, das ist noch nicht so im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Allerdings gab es zu der Zeit schon ein paar Dinge, die für Aufmerksamkeit gesorgt haben für Umweltthemen. Nämlich das Wappentier der USA, der Weißkopfseeadler, war aufgrund von Umweltverschmutzung in den 50er und 60er Jahren vom Aussterben bedroht und es gab den sogenannten Cranberry Scare, nämlich in einem Jahr wurde kurz vor Thanksgiving verkündet, dass man einen Großteil der geernteten Preiselbeeren vom Markt nehmen muss, weil nämlich die mit Chemikalien verseucht waren und die werden halt normalerweise traditionell für Thanksgiving eben zum
mit
Ausstopfen
Tutor,
genau,
ne? Ja.
Gebraucht und jetzt wurden die halt großflächig vom Markt genommen, was halt so für so eine Aufmerksamkeit gesorgt hat. Rachel Carson,
wenn der Truthahn nicht mehr traditionell gefüllt ist, dann
ist
bin ich ja dann
das
plötzlich
ist,
auch
das
mal
Das ist der
den
Klassiker, ne?
Ja.
Also wir beschäftigen uns mit dem Irankrieg, weil unsere Tanksäule ist ja jetzt ganz schön, ist ja ganz schön teuer geworden, das Tanken, ne? Also so dieses, wenn es dich halt in deinem ganz, ganz privaten Rahmen betrifft, dann fängst du an, dich dann doch nochmal damit zu beschäftigen.
Aber auch häufig auf so eine, sorry, kleiner Einschub, doppelbödige Weise. Ne? Beim Iran interessiert dann die Leute auch eher so die Straße von Hormus und was weiß ich, aber nicht so die Menschenrechtsverletzungen. Die sind so, die laufen unter ferner Liefen.
Ich glaube, das ist ja das mit diesem Ding. Du willst die Preiselbeeren haben und dann ist auch alles wieder gut.
Ja.
Also sozusagen die Umweltprobleme wären auch wieder weg, wenn die Preiselbeeren jetzt bitte wieder kommen. So.
Genau, so
also.
Ist das ja auch mit unserem Wahl. mit diesem,
mit,
ne, weißt
mit
du, also, aber da ist doch auch so, da sind dann plötzlich alle so voll hinterher, was mit diesem Wal passiert, der Rest ist egal, das große Ganze.
Und im großen Ganzen hat sich aber Rachel Carson gewidmet und die kannte sich natürlich auch aus, ne, und hat nicht einfach nur punktuell sich mit diesen Umweltthemen beschäftigt, aber dieser Fall mit den Preiselbeeren und auch generell die Umweltprobleme dieser Zeit haben bei ihr dazu geführt, dass sie sich angefangen hat, mit den Chemikalien zu beschäftigen, die als Düngemittel eingesetzt werden und dazu zu forschen. Ich habe darüber mal ein bisschen dann gelesen, was da so eingesetzt wurde. Da wurden Stoffe eingesetzt, die man auch in Vietnam eingesetzt hat. Die waren, also als Beispiele wurde da so ein bisschen genannt, die sind so extrem brutal. Und dann wurde als so ein Vergleich genannt, als würde man jemanden skalpieren, um seine Schuppen loszuwerden. Ne? Also sozusagen völlig unverhältnismäßiger Einsatz der Chemikalien, um irgendein Problem loszuwerden mit Parasiten oder so, was halt überhaupt nicht im Verhältnis steht zu dem Schaden, den die angerichtet haben.
Ja, und du hast ja die Vögel erwähnt, die Weißkopfseeadler. Es haben ja viele Vogelpopulationen extrem darunter gelitten, weil es gibt, ich weiß nicht, ob das jetzt da explizit erwähnt wurde, aber es gibt diese Chemikalie, die auch sich dann in dem Getreide anreichert, dann fressen das die Mäuse und die Mäuse sind das Hauptfuttermittel für die Greifvögel. Und dann hat das so eine krasse Folge gehabt, dass die Greifvögel dünnere Eierschalen produziert haben. Und dann waren eben diese Greifvögel in der Population extrem bedroht, weil die haben einfach ihre eigenen Küken in den Schalen erdrückt, weil das nicht mehr gehalten hat. Also, ne, so skalpieren und
ja, das ist genau um diese Chemikalien geht es ja und um dieses, dass das auch durch die Organe der Tiere.
Genau,
übers Fressen
wandert.
Immer weiter wandert und dadurch sozusagen nicht einfach nur punktuell auf diesem Feld jetzt ist und keine Ahnung, irgendwer was davon frisst und dann stirbt daran, sondern dass es sich in der Natur weiter hält und auch weitergegeben wird. Und genau damit hat sich Rachel Carson beschäftigt und hat das Buch geschrieben, Silent Spring, was irgendwie schon ein sehr guter Titel ist für dieses Thema, ne? Stiller Frühling, stummer Frühling auf Deutsch, glaube ich. Sie weiß schon, als sie dieses Buch schreibt über diesen Einsatz der Pestizide und die Probleme, die damit einhergehen, dass sie sich in der Industrie und in der Wirtschaft damit große Feinde machen wird. Und deswegen recherchiert sie extrem penibel und nutzt dafür auch ihre Kontakte in der Behörde. Also sie so hintenrum quasi fragt sie auch nach bei Kollegen oder so, damit sie wirklich so genau wie möglich hat. Also nutzt ihr ganzes Wissen. Und ich fand das halt auch schon interessant, zumal jetzt noch was Krasses dazukommt. Sie erkrankt nämlich an Brustkrebs und sie hält das geheim, weil sie Angst hat, dass das Buch sonst als eine persönliche Abrechnung angesehen wird und nicht als ein fachliches Buch, was eine Frau geschrieben hat sozusagen. Ne? Also auch da wieder so dieser Umgang mit Frauen, die irgendwie intellektuell versuchen, was einen Punkt zu setzen, dann hält sie halt diesen Krebs geheim, damit nicht gesagt wird, das ist jetzt irgendwas Persönliches, obwohl es ja thematisch überhaupt keinen Sinn ergibt. Das ist ein Buch über Umwelt, weißt du so. Also
ja,
es ist ja, sie schreibt
aber
sich da ja gar nicht
also,
rein.
Man muss sagen, bedauerlicherweise hat sie das wahrscheinlich ganz, ganz richtig gemacht. Einfach weil es so gekommen wäre, weil es, wie du sagst, also die Verbindungen werden immer gezogen, ob du das thematisch begründen kannst oder nicht.
Genau, und wir gehen ins Jahr 1958, es folgt der nächste Schicksalsschlag, der Tod von ihrer Mutter. Und 1962 erscheint Silent Spring und die negativen Reaktionen kommen zwar, also ihr wird zum Beispiel vorgeworfen, dass sie keinen Doktortitel hat, dann wird ihr vorgeworfen, sie ist eine Ökospinnerin. Das sind so auch so Vorwürfe, die wir ja heute immer noch kennen, irgendwie gefühlt. Und gleichzeitig ist aber die weitaus größere Resonanz durchaus positiv. Der Präsident John F. Kennedy hat einen Vorabdruck von dem Buch zu lesen bekommen und der beauftragt in der Folge eine Untersuchung aller Behörden, was die Verwendung von Pestiziden angeht. Und die Ergebnisse dieser Untersuchung geben Rachel eben recht. Und daraufhin werden auch die Behörden angewiesen, quasi bestimmte Chemikalien nicht mehr einzusetzen. Das Ding ist auch, dieser Roman erscheint ein großer Vorabdruck im New Yorker. Ist auch eine der quasi in so Dokus über den New Yorker, ist das immer so eine der Sternstunden, die dann so berichtet werden. Ne? Das heißt, dieses Thema und sie als Überträgerin oder der Botschaft sozusagen ist in aller Munde. Ne? Also das ist wirklich eine publizistische große Leistung auch, die dann damals gemacht wurde, eben um wirklich Aufmerksamkeit dafür zu bekommen.
Ja, ich meine, hallo, der Präsident hat das Buch vorab gelesen. Ich meine, was zur Hölle? Stell dir vor, dein Buch wird vorab irgendwie.
Ja, hoffentlich nicht von Trump, ne? Aber dann von einem angenehmeren
März.
Präsidenten.
Toll. Okay. Den wünschen wir uns doch alle als Leser, als Erstleser.
Als Erstleser, ja. Die nächsten zwei Jahre tritt Rachel vor Komitees auf, bei Konferenzen und im Fernsehen. Sie ist ja jetzt sozusagen die das Ganze angestoßen hat. Sie ist die Expertin und viel gefragt. Allerdings muss sie viel auch absagen, denn der Krebs hat gestreut und sie hat Schmerzen am Rücken und in der Hüfte, die ihr das Arbeiten oft auch unmöglich machen. Die Behandlungen schlagen kaum noch an und sie hält es aber auch trotzdem die meiste Zeit über einfach geheim und lebt dann damit bei ihren ganzen Auftritten. Am 14. April 1964 hat sie eine Operation und in deren Folge bekommt sie einen Herzinfarkt und stirbt dann daran im Alter von 56 Jahren. Und ihre Asche wird von ihrer ehemaligen Nachbarin und sehr engen Freundin Dorothy Freeman an der Küste verstreut. Auch da ist es so ein bisschen so, man weiß nicht genau, ob die zwei eine Beziehung hatten. Also die lernt sie eben einmal kennen bei einem ihrer vielen Umzüge, ist die Nachbarin und die hat auch einen Ehemann und trotzdem sozusagen gibt es so Geschichten, aber das ist eher sowas, das wollte ich auch mal erwähnen, aber es ist auch viel Spekulation, wie du bis vorhin gesagt hast, bei diesem Todesfall und dieser großen Liebe, da wird auch gerne sozusagen am Mythos gearbeitet, aber man weiß es einfach nicht.
Ja.
Und
ich finde, man muss es auch nicht wissen, weißt du, was ich
genau,
meine? Also das sind ja auch Sachen, die sind,
genau,
dürfen
wahrscheinlich
auch privat sein.
Genau, wahrscheinlich gehört es zu ihrem Leben, in irgendeiner Weise gehört diese Frau auf jeden Fall dazu, als enge Freundin und was es dann weiter ist, ist ja auch völlig egal. Es gab auf jeden Fall diese enge Freundschaft der beiden und nachdem sie eben stirbt, nimmt die Freundin ihre Asche und verstreut sie an der Küste und damit endet das Leben von Rachel Carson, aber ihr Einfluss gerade auch auf das Schreiben über Natur und auf, ja, als sozusagen frühe Aktivistin auch für Umweltschutzbelange, der ist halt bis heute immer noch da und deswegen, Lynn, lass uns anstoßen auf Rachel Carson und auch nochmal auf Gabriela Mistral.
Das machen wir. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Ja, ich freue mich. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.